Check, check. Realitätscheck bei Radio Frei.
Unterdessen das Magazin.
Jetzt von 9 bis 11 Uhr und in der Wiederholung von 18 bis 20 Uhr.
Wochentags auf 96,2.
Ihr habt's gehört und ihr hört das unterdessen bei Radio Frei mit Donata.
Und mir, Asmus, am 1. September und damit herzlich willkommen offiziell im Herbst.
Juhu!
Man merkt es vielleicht an den Tagestemperaturen noch nicht ganz, aber es wird langsam kühler.
Es war schon sehr gewitterlich gestern Abend.
Also gestern Abend hat das Gewitter einmal durchgezogen, es hat auch gestern Morgen schön geregnet, also so langsam wird einem doch auffallen, dass es anfängt kühler zu werden. Ich kann entwarnen, es werden wahrscheinlich nicht mehr über 30 Grad werden in den nächsten Tagen, aber um die 20 Grad sollen es dann doch noch werden, die Tage über. Aber ich freue mich schon auf kühlere Tage und angenehmere Temperaturen.
Heute vor 19 Jahren wurde ich eingeschult.
Oha, das muss man feiern. Wo ist die Schultüte?
Ach, ist schon. Die Kinder sind ja jetzt schon, ich glaube, seit 2 Wochen in der Schule.
2 oder 3 Wochen, also.
Ja. Die haben ihre Schultüte auch schon gehabt.
Genau.
wir haben was mitgebracht. Keine Schultüte, sondern Kulturfragmente, Kalenderblatt, Widerstand, Folge 12, Maria Moctezuma Band, Thüringen, Polizeiaufgabengesetz stoppen und
ein Interview, was ich geführt habe mit Herrn Dr. Marx vom Helmholtz-Zentrum für für Klimaforschung. Der ist der, war in letzter Zeit ein bisschen öfter mal im Gespräch, der ist der Leiter des Deutschen Dürremonitors. Also nochmal, wir schauen nochmal zurück auf den Sommer dieses Jahres.
Ich finde, du kannst eine ganze Sendereihe draus machen.
Ja, also es war ja wirklich extrem. Also das, ich glaube, die letzten Zahlen, die ich mitbekommen habe, sind über 40 Grad. Also ich glaube, der Unterschied zu Saudi-Arabien zu Höchsttemperaturen lag bei 0,6 Grad Unterschied in den Höchsttemperaturen. Also das ist wirklich für Deutschland und für Westeuropa Extremtemperaturen, dann natürlich die extreme Hitze, die wir hatten, dann die extreme Dürre, wenn man einfach mal durch den Rhein durchlaufen kann, ohne nasse Füße zu bekommen an manchen Stellen.
Ich habe auch gelesen, es war der zweitheißeste Sommer seit Beginn der Aufzeichnung.
Ja, also es war wirklich extrem heiß und dann habe ich mich mal gefragt, was ist eigentlich Dürre? Weil auch über Dürre wurde immer wieder gesprochen, weil die Landwirte vor allem in Süddeutschland haben extrem unter dem wenigen Regen gelitten. Also es gab Zahlen, dass es in manchen Regionen so heiß war, dass der Boden dort, wo die ganzen Feldfrüchte wachsen, 60 Grad sind. Das heißt, also im Boden waren es ungefähr 60 Grad, weil es war einfach kein Wasser mehr da, um zu verdunsten.
Wow.
Das heißt, die Kartoffeln, die du im Boden hast, wurden schon im Feld vorgedampft.
Oh, lecker. Ich liebe ja Stampfkartoffeln.
Ja, aber ich glaube, die waren jetzt nicht mehr ganz so toll, wenn die so winzig klein aus dem Boden rauskommen. Und darüber habe ich mit Herrn Dr. Marx gesprochen, weil der ist wirklich Experte darum, wenn es um Dürremonitoring geht. Und da habe ich mal nachgefragt, was eigentlich Dürre ist und wie das nun die Auswirkungen hat. Und das alles hören wir dann in der zweiten Stunde vom Unterdessen.
Genau, weil jetzt hören wir erstmal Musik und dann starten wir direkt mit Kulturfragmente. Was hören wir?
Wir hatten ja das letzte Mal angekündigt, dass wir ein anderes Anime-Opening spielen, und zwar von der legendären Serie Cowboy Bebop, und da hören wir das Opening von The Seatbelts und das heißt Tank.
I think it's time to blow this scene, get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.
Ich fühle mich sehr, sehr durchgeschüttelt durch dieses Lied.
Ist auf jeden Fall ein gutes Lied, um in den Tag zu starten.
Voll. Und was für die Jazz-Sendung, glaube ich.
Kannst ja, du mal. Also Ulrich, wenn du gerade nicht zuhörst, hoffentlich klingeln gerade die Ohren. Das wäre was für ihn. Der ganze Soundtrack ist leicht jazzig angehaucht und ein bisschen Blues ist mit dabei. Also dürfte mit reinpassen in die Jazz-Sendung.
Wahnsinn. Im Zuge des Umbaus zum Kulturquartier des Schauspielhaus findet sich zahlreiche Dinge in allen möglichen Ritzen, Ecken und Unterbrettern, und die Geschichte und das Leben von dem Haus erzählen. In mittlerweile 32 Folgen greifen wir diese auf, und heute haben wir mitgebracht Folge 32, Konzertsaison 1999 bis 2000. 2000 bin ich geboren. Yes.
Also alles, was staubig ist, ist unter dem Publikumsraum im großen Saal gewesen.
Zigarettenschachteln.
Kaugummipapier, Bonbonpapier.
Also du hast ja auch eine alte Kabinett gefunden.
Autogrammsammelheft.
Oder
Programmheft.
Tickets. Also so ganz skurrile Dinge auch.
Kulturfragmente über Reste und Relikte.
Ich begrüße Björn vom Kulturquartier Schauspielhaus zu einer neuen Folge von Kulturfragmente. Hallo Björn.
Hallo Ulrich.
Du hast wieder Hefte mitgebracht. Ich sehe gerade jetzt das Konzertprogramm, sehr staubig. Man kann es gerade so lesen. Die Zahlen sind in weiß gedruckt. Es scheint durch 1999-2000.
Genau, das ist so ein Hochformat, wenn man es aufklappt, im fast schon quadratischen Format, also in Anlehnung an A4, ist von Ende der 90er Jahre in einem klassischen Volldruck mit glänzender Oberfläche, jedenfalls innen. Außen sieht man es nicht mehr, weil das eines der Stücke war, die ich unter dem Publikumsraum gefunden habe, deswegen ist da auch so viel Patina drauf, aber das seht ihr dann bestimmt später beim Scannen im Internet. Und wir haben hier ein klassisches Ankündigung für die Konzertsaison 99-2000. Das ist auch genau der Zeitraum, wo die städtischen Bühnen im Kuppeltheater gespielt haben. Und jetzt schauen wir einfach mal rein, wie das aufgebaut ist. Ganz klassisch wieder im Einband eine Werbung. Dann haben wir ein Inhaltsverzeichnis und Impressum. Hier ist genannt, dass Dietrich Taube noch der Generalintendant war. Das war kurz vor der Ära Montavon. Und wer halt dann alles daran mitgewirkt hat, wo man das Abonnement abschließen konnte und wo die Anschrift des Theaters war. Und hier fällt dann drüben schon auf beim Inhalt. Wir haben insgesamt 43 Seiten, wo die Stücke und die einzelnen Formate vorgestellt werden. Dass wir für die Abonnementen gibt es 10 Sinfoniekonzerte in dieser Saison.
Und es gibt sehr viel.
Und dazu gibt es noch Sonderkonzerte in der Adventszeit zu Neujahr und das Abschlusskonzert der neunten Philharmonischen Festtage. Also es gab dann, wenn man es zurückrechnet, wenn es jährlich ist, wovon auszugehen ist, eigentlich seit der Wiener Philharmonische Festtage, die auch nochmal extra vorgestellt werden auf 2 Seiten mit dem Eröffnungs- und dem Abschlusskonzert. Darüber hinaus wird noch aufgezeigt, dass es auch neue Musik damals beim Philharmonischen Orchester gab, und das wurde in der GAF, also in der Galerie am Fischmarkt, die heutige Kunsthalle vorgestellt, und es gab Sonntagskonzerte im Barocksaal. Dann schauen wir mal durch. Es gibt ein zweiseitiges Grußwort vom Generalmusikdirektor seiner Zeit, Wolfgang Rögner. Und dann baut sich halt das mit Trennern auf. Es werden immer wieder Orchestermusiker abgebildet und die einzelnen Sinfoniekonzerte mit ihren Bestandteilen. Nehmen wir mal das erste zum 150. Todestag von Chopin. Da wird dann Frédéric Chopin Konzert für Klavier und Orchester E-Moll Opus 11 gespielt. Danach folgt Alexander Zemlinsky Lyrische Sinfonie Opus 18 für Sopran, Bariton und Orchester. Dirigiert wird von Wolfgang Rögner und Solisten sind Julia Bartha am Klavier, Susanne von der Burg, Sopran und Frank Schiller Bariton. Und es findet am 7. und 8. Oktober 99 um 20 Uhr im Kuppeltheater statt. Das zieht sich dann so durch und jedes Sinfonieorchester wird mit den verschiedenen Bestandteilen und den dabei auftretenden Solisten vorgestellt und natürlich die Orchesterbegleitung ist ja selbstredend.
Lass mich mal blättern. Ja. Mit dieser modernen Musik, gut, Mendelssohn,
das Dvorak, kommt bestimmt später noch.
Bauer, Hesse, Schumann, also die Sinfoniekonzerte, die sind ja ohne die, wobei, nee, hier könnte sein. Also die Teilhabe von neuer Musik, neuer ernster Musik ist ja immer ein Problem im Konzertprogramm, weil man die Leute nicht verschrecken möchte. Und einen Abend lang neue Musik muss man wahrscheinlich gut moderieren. Also das ist ja immer ein Grundproblem.
Dieser Spannungsbogen, klar, zwischen Orchestermusik und das, was irgendwann mit John Cage spätestens aufkam und Stockhausen, ist natürlich bewusster Bruch. Hier fällt aber auch nochmal auf, dass zu jedem Symphoniekonzert halt dann die Einzelsolisten halt nochmal mit Bild vorgestellt werden.
Ja.
Und auch mit teilweise mit Biografie. Und dann kommen wir halt dann zum 10. Symphonieorchester und danach kommt schon der nächste Teil. Sonderkonzerte, Philharmonische Festtage. Was war das denn bitte? Wir haben die Adventskonzerte, die dann, gibt es dann Datum, am 19. Dezember stattfanden. Es gibt das Neujahrskonzert, was es glaube ich immer noch gibt.
Ja. Und dann ist hier das Abschlusskonzert.
Das Abschlusskonzert der 9. Philharmonischen Festtage.
Ach, okay. Die Schöpfung von Haydn, das ist ja ein großes Werk mit Chor und allem. Mhm. Das ist, vielleicht wurde das anlässlich dieser philharmonischen Tage eingeübt, vielleicht mit einem Projektchor.
Und hier werden nochmal die philharmonischen Festtage vom 27. April bis 3. Juni 2000 unter dem Motto Wege zu Bach vorgestellt. Das Eröffnungskonzert ist auch das 8. Abonnementkonzert mit Johann Sebastian Bach, Toccata und Fuge d-Moll, BWV 565, Richard Wetz und Paul McCartney. Und das gab dann am Ende wahrscheinlich zwei Konzerte, am 27. und 28. April und dann das Abschlusskonzert am 3. Juni. Ob es dazwischen noch Angebote gab, lässt sich hier anhand der Aufzählung in dieser Jahresübersicht nicht nachvollziehen, aber am Ende steht das Gesamtprogramm der Festtage, nehmen Sie bitte dem im Herbst erscheinenden Sonderprospekt. Also
kommt noch was dazu.
Es befand sich noch in der Planung. Und hier haben wir dann genau die neue Musik in der GAF. Und das war dann Ende Oktober am 29.99 Hubert Huche. Zyklus Mystica für Bildprojektion, Pantomime und 6 Musiker. Und das ist in Kooperation mit Studierenden der Hochschule für Musik Franz Liszt in Weimar passiert. Das zweite Konzert, Liederabend mit Werken von Dmitri Schostakowitsch, Witold Lutoslawski, Alban Berg und griechischen Komponisten des 20. Jahrhunderts. Also, und es wurde veranstaltet oder in Zusammenarbeit mit dem Freundeskreis für zeitgenössische Musik Erfurt. Liegt in den Händen von Professor Reinhard Wolschina.
Sehr gut.
Eine schöne Zeitreise auf jeden Fall.
Ja.
Dann werden hier noch die Sonderkonzerte vorgestellt. Das sind in der Zahl 6. Und die sind immer sonntags gewesen, am 24. Oktober, am 28. November, am 30. Januar, also immer am letzten Sonntag im Monat, höchstwahrscheinlich von Oktober bis zum 7. Mai. Und abschließend haben wir dann nochmal Informationen, wie sich das Philharmonische Orchester zusammensetzt. Da könnten wir jetzt natürlich schnell erzählen, wie viele Menschen das sind, aber das würde, glaube ich, jetzt ein bisschen dauern. Wir haben auf jeden Fall ein schönes Porträt in Schwarz-Weiß auf den Domstufen vor dem Portal. Und abschließend gibt es nochmal einen Sitzplan vom Kuppeltheater, an das sich heute nur noch wahrscheinlich wenige Konzertgänger und Theaterbesucher erinnern.
Gut, dass du das so eine Überleitung machst. Ich wollte nämlich noch fragen, weiß es nicht, ob es peinlich ist. Ich war zu der Zeit schon in Erfurt. Ich habe keine Erinnerung ans Kuppeltheater. Wo stand denn das?
Das hatten wir irgendwann mal ganz am Anfang schon mal. Ich weiß nicht, ob wir beide gesprochen haben.
Nee.
Das stand vor der Thüringhalle. Das Kuppeltheater. Da gibt es auch so ein, zwei Fotos, wenn man im Internet sucht, in irgendeinem Facebook-Stadtarchiv-Link, wo dann sozusagen die Pressefotos irgendwo wiederzufinden sind. Ja. Und ich kenne aber die Geschichte von meinem ehemaligen Chef, der damit sich irgendwann mal geäußert hat und ich war ganz überrascht. So sah das dann aus.
Genau.
Ja. Mit riesigen Kronleuchter und Rängen und das war sozusagen auch ein bisschen das Nachprodukt, nachdem klar war, das Schauspielhaus wird geschlossen. Und es wird sich auf Musiktheater festgelegt, weil im Übergang, als die Alte Oper geschlossen wurde, alles Theater ja unter dem Motto im Schauspielhaus war. Und dort klar war, dass der Orchestergraben und alles überhaupt nicht ausreicht.
Okay, alles klar.
Genau, alles klar. Das war Folge 32 von Kulturfragmente über Reste und Relikte. Wir hören jetzt America, The Last Unicorn. Warum? Weil wir den letztens mit Freunden geguckt haben und das ein total toller Film ist mit wunderbarer Musik und tollen Schauspielern und tollen Dialogen. Meine Lieblingsszene war, als ein Jäger sich zu dem Einhorn umgedreht hat und gesagt hat, du bist das Letzte. America, The Last Unicorn.
Mountain and the last lion roars at the last dusty fountain in the shadow of the forest. Though she may be old and worn, they will stare unbelieving at the last unicorn. When the first breath of winter through the flowers is icing, and you look to the north and the pale moon is rising, and it seems like all is dying and would leave the world to mourn. In the distance, hear the laughter of the last unicorn. I'm alive, I'm alive. When the last moon is cast over the last star of morning, and the future has passed without even a last desperate warning, then look into the sky where through the clouds a path is torn. Look and see her, how she sparkles. It's the last unicorn. I'm alive, I'm
America mit The Last Unicorn. Wenn ich diesen Film als Kind irgendwie besessen hätte, dann hätte ich den wirklich jeden Tag 5-mal geguckt.
Deine armen Eltern.
Ja, so konnte ich ihn immer nur gucken, wenn ich bei einer Freundin zu Besuch war. Aber da wurde dann auch immer noch Ariel geguckt. Das war immer ein Kampf, diesen Film gucken zu können. Und jetzt nach, ich glaube, 18 Jahren oder so, das letzte Mal jetzt am Freitag geguckt. Hübsch.
Was ja auch erstaunlich ist, den Hauptbösewicht und Antagonisten spielt ja auch in einer deutschen Synchro Christopher Lee.
Ja.
Also man kennt ihn auch als Saruman oder als James Bond Bösewicht, als Dracula, also ein bisschen ein Typecast der gute Herr gewesen. Und in Überleitung zum Thema des heutigen Kalenderblatts, Christopher Lee war selbst im Zweiten Weltkrieg unterwegs und hat dort im Geheimdienst Nazis umgebracht. Also das ist so ein bisschen die gestellte Überleitung zu dem Thema heute. Heute geht es zurück in den 1. September 1939. Mhm. Ist nicht nur Beginn des Ersten Weltkriegs mit dem Übergriff der deutschen Armee auf Polen, sondern auch zurückdatiert den inoffiziellen Erlass des Führers, Anführungszeichen, zur Euthanasie in Deutschland, und zwar der geplanten Euthanasie. Wer es jetzt nicht weiß, Euthanasie ist eigentlich sowas wie
Erlösung, ne?
Aus dem Griechischen übersetzt müsste es eigentlich sowas heißen wie guter oder sanfter Tod. Und damit darunter verstand man damals, dass man geistig und körperlich Behinderte, meistens auch asozial in Anführungszeichen, wie sie es damals genannt haben, geplant umgebracht haben.
Ja, heavy.
Ja, das ist eigentlich ein Erlass, der Ende September 1939 erlassen wurde, aber dann offiziell auf den 1. September mit Beginn des ersten Zweiten Weltkrieges umdotiert war. Da muss man sich immer fragen, woher kam die Idee, dass man solche Menschen abwerten soll, umbringen soll? Das ist eigentlich schon eine Idee, die auf den...
Also umbringen ist ja auch schon die extremste Form.
Ja, also man muss sagen, davor wurden sogenannte asoziale Wanderer, wie man damals obdachlose Menschen genannt hat, Leute mit Alkoholerkrankungen, geistig Behinderte, körperlich Behinderte, die wurden vorher zwangssterilisiert, also auch nicht wirklich besser. Das hatte sein Vorbild aus Amerika, da wurden auch geistig und körperlich behinderte Familien, wenn halt das quasi erblich bedingt war, zwangssterilisiert. Das also, wie vieles der Nazis haben es aus Amerika übernommen, wie zum Beispiel die Rassegesetze gingen ja auch vorbildhaft aus Amerika zurück. Und da haben sie es auch übernommen, dass man dann das nicht nur sterilisieren sollte, sondern auch umbringen sollte. Und diese ganze Idee geht eigentlich auf den sogenannten Sozialdarwinismus zurück. Das ist so ein bisschen eine pervertierte Form von Charles Darwins Idee der Evolution durch Fortpflanzungsdruck. Und da hat sich so eine gewisse Form von Eugenik rausentwickelt, dass man quasi, wie man es bei Zuchttieren hat, dass man bestimmte Tiere miteinander paart und manche halt nicht miteinander paart und man ein gewisses gewünschtes Ergebnis, Anführungszeichen, bei Menschen, wenn das dann Kinder, bei Tieren ist es halt dann ein weiteres Zuchtvieh zu bekommen, wurde dann auch in Folge der Erkenntnis von Charles Darwin auch versucht, auf den Menschen anzuwenden, wie man es dann halt später von den Nazis durch diese Rassegesetze mitbekommen hat, dass halt nur bestimmte Leute miteinander heiraten dürfen und Kinder bekommen dürfen. Mhm. Und in diesem Zuge kam auch die Idee auf, oder die Rassegesetze, dass auch Menschen mit Behinderung nicht mit einem nicht behinderten Menschen quasi Beziehung eingehen dürfen und Kinder bekommen dürfen. Da muss man sagen, das lief bei den Nazis unter der sogenannten Rassehygiene, dass halt bestimmte Menschen nach ihrem Wert für die Volksgemeinschaft oder die Volksgemeinschaft oder Volksgenossenschaft bewertet wurden. Und das hat Sozialdarwinismus, kranke und behinderte Menschen wurden quasi als unwertes Leben, als sogenannte nutzlose Esser bezeichnet. Und das geht auch schon auf Mendel, kann man vielleicht aus dem Biounterricht, der hat das natürlich mit Pflanzen gemacht. Wenn man eine rote Pflanze und eine weiße Pflanze mit weißen und roten Blüten kreuzt, kommt entweder eine rote Blüte, weiße Blüte oder eine pinke Blüte bei raus. Mhm. Und das haben sie halt auch auf Menschen angewandt, was natürlich ein bisschen sehr abwertend ist, weil Menschen und Pflanzen so miteinander zu vergleichen, ist sehr, 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 sehr schwierig und sehr
problematisch, das so gleichzusetzen.
Und man muss immer sagen, dieser Beginn der sogenannten Aktion T4, wie man es im Nachhinein nannte, weil die zentrale Stelle, die diese Euthanasie in Deutschland überwachen sollte, war im Tiergarten 4 in Berlin angesetzt. Deswegen T4, wegen Tiergarten 4. Mhm. Und nicht ohne Grund war es auf den 1. September, Beginn des Krieges, zurückdatiert, da natürlich in einem Krieg, der auch vorher geplant war und deswegen die Planung für diese ganze gezielte Umbringung und Tötung von Menschen hat schon vorher stattgefunden, sollte halt quasi die möglichen Plätze in der Pflege und Behandlung von Soldaten sichern, dass man quasi gesagt hat, diese nutzlosen Esser, wie sie es genannt haben.
In Anführungsstrichen immer.
In Anführungszeichen, man benutzt die immer gerne, der Historiker würde jetzt sagen, man benutzt Quellenbegriffe, also ich benutze quasi die Sprache der Nazis, aber immer in Anführungszeichen, deswegen sollte man das jetzt nicht aus dem Kontext nehmen. Und das war halt deswegen ab September 1939, um halt sicherzugehen, dass verletzte Soldaten aus dem Krieg auch behandelt werden können. Was natürlich ein bisschen sehr, sehr zynisch ist, wenn man weiß, die Menschen werden halt gezielt in den Krieg gezogen, werden damit gezielt verletzt oder man nimmt in Kauf, dass sie verletzt werden und gleichzeitig nimmt man geplant Menschen aus diesen Anstalten und mehr oder weniger, entweder lässt man sie verhungern oder man vergast sie, also es ist später, wurden sie gezielt umgebracht. Aber da gab es schon 1933 das sogenannte Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses.
Wie haben da eigentlich dann die Leute drauf reagiert?
Da kann ich später nochmal was zu sagen, weil die Nazis haben nämlich das wirklich still und heimlich gemacht. Das war zwar ein inoffizieller Erlass des Führers, also von Hitler, aber das war einer, der wirklich außerhalb der Öffentlichkeit wurde. Der wurde zwar erlassen, aber es war so ein inoffizieller Erlass, weil er schon wusste, die Öffentlichkeit wird jetzt nicht allzu fröhlich drüber sein, wenn quasi der Staat selbst gezielt seine eigenen Bürger umbringt.
Ja, und vor allem geliebte Angehörige.
Und dieses Gesetz, was dem vorausging, war 1939 das genannte Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses und führte halt zu einer Zwangssterilisierung von 400.000 Menschen. Also wirklich eine unglaubliche Zahl, wenn man bedenkt, dass das erstmal geplant werden muss. Und dieser Euthanasie-Erlass wurde als Ermächtigungsschreiben von Hitler mit Beginn des Krieges erlassen, also war zwar von der von der Kanzlei des Führers, heißt KDF, ist ein bisschen ungünstig, weil KDF ist auch Kraft durch Freude. Dieses offizielle Erlass oder Programm der Nazis quasi für den einfachen Arbeiter Urlaube zu organisieren.
Wohlfahrt, ne?
Wohlfahrt quasi von den Kirchen übernommen, um das halt dann die Volksgemeinschaft wieder in Anführungszeichen auf den Führer einzuschwören. Und in diesem Ermächtigungserlass wurde der Reichsleiter Bühler und Hitlers Selbstarzt Karl Brandt damit beauftragt, Kranken den sogenannten, Anführungszeichen, wieder Gnadentod zu gewähren. Und in diesem Erlass wurde quasi festgelegt, dass Ärzte und Pflegekräfte in Heil- und Pflegeanstalten Formulare für Patienten ausfüllen mussten. Also quasi, wen pflegt ihr, welche Krankheiten haben die, welche Pflegegrade haben die, sind die geistig behindert, sind die körperlich behindert, wie stark sind die behindert? Weil das war alles so eine Frage von, können die noch arbeiten, um für den Krieg dann noch irgendwie Wert zu produzieren? Das war alles so eine Frage von, könnt ihr der Volksgemeinschaft wieder in Anführungszeichen irgendwie dienlich sein? Könnt ihr irgendeinen produktiven Wert rauslegen aus eurer Existenz quasi? Und hier wurde wieder besonders gefragt nach der Diagnose, Arbeitsfähigkeit, aber auch die Anführungszeichen wieder Rasse. Und damit wurden besonders Juden oder jüdische Mitbürger besonders gezielt in diesen Pflege- und Heilanstalten gezielt, um sie abzuteleportieren und dann gezielt umzubringen.
Und mit jeglichen Daten kann man ja immer irgendwas anstellen.
Genau. Und das besonders perfide und wirklich unmenschliche ist, dass diese Akten von medizinischen Gutachtern übersehen wurde, die Patienten niemals selbst gesehen haben. Und die haben halt diese Akten mit einem Plus, das waren immer so, ja, die werden getötet, oder mit einem Minus, quasi negativ, die können am Leben gelassen werden, bezeichnet, und dann wurden einfach weitergeschickt an die zentrale Stelle in Berlin.
Und ohne dass je die Menschen untersucht wurden.
Die haben nicht einmal den Patienten in der Anstalt selbst gesehen, die haben sich kein eigenes Bild davon gemacht, die haben einfach nur gesehen, das ist die Aktenlage, das ist quasi wie so absolut rein bürokratische Akte, den sie da vorzogen haben. Um halt zu entscheiden, quasi wie im Kolosseum, Daumen hoch, Daumen runter, du lebst, du stirbst, einzig und allein aufgrund der Aktenlage, die sie vor sich hatten. Was auch nicht besser ist, weil über Leben und Tod eines Menschen zu entscheiden, selbst wenn man vor ihm steht und einfach sagen, ja, du nicht, du schon, ist absolut zynisch.
Ja, und vom Schreibtisch aus natürlich nochmal viel einfacher zu machen.
Genau, und es gab insgesamt 6 zentral gelegene Anstalten, wo halt diese Patienten, die für negativ oder positiv bestimmt wurden, hingeschickt wurden. Das war einmal in Grafeneck, das ist in Baden-Württemberg, dann in Brandenburg an der Havel, dann in Hartheim, das ist in Österreich. Nach dem Anschluss Österreichs war natürlich das auch im Reichsgebiet wieder Anführungszeichen. Dann etwas näher bei uns, das ist Sonnenstein in Pirna und Bernburg und Hadamar, jeweils in Sachsen und Hessen. Zu Sonnenstein gibt es auch vom MDR eine sehr gute Doku, wo halt über diese Heilanstalt berichtet wurde, weil die leider dann in der sowjetischen Einflusszone, dann in der DDR, und viele wollten sich gar nicht mehr damit beschäftigen, vor allem wenn man dann die Bilder sieht, dass diese Nerven- und Heilanstalt wirklich sehr nah am Stadtzentrum dran war. Du konntest wirklich im Stadtzentrum stehen und sehen, was da in dieser Nervenheil- und Vernichtungsanstalt passiert ist. Vor allem, wenn man bedenkt, dass das Krematorium für die umgebrachten Menschen auf dem Gelände dieser Heilanstalt war und die die Asche auf den Berg Richtung Stadt ausgekippt haben.
Jo.
Also das war wirklich absolut unmenschlich.
Das hat man mitbekommen.
Nur es war für die Angehörigen unglaublich schwierig herauszufinden, was mit ihren Angehörigen oder mit ihren Liebsten passiert ist. Denn die Nazis wussten natürlich, wenn das rauskommt, was wir da machen, dass wir einfach Menschen umbringen, die halt selbst Angehörige haben, die dieser Rassenideologien wieder in Anführungszeichen entsprechen.
Ah ja, nee, der Herbert ist an einer Lungenentzündung gestorben.
Genau.
Deswegen.
Und wir
mussten den leider einäschern, deswegen kriegt ihr keine Remains, also hier Überreste.
Deswegen, man hat den Familien gefälschte Todesbescheinigung, so einen Todesbrief ausgesandt. Der erstmal, man hat die ganzen Akten gesammelt an den Stellen, wo sie umgebracht wurden, dann wurden die nach Berlin geschickt. Dann wurden die an eine andere Heilanstalt geschickt, dann wurde da ein Stempel drauf gemacht, halt mit einer gefälschten Todesursache. Und man hat dann das wieder nach Berlin geschickt und dann wieder an die Angehörigen zurückgeschickt. Das war wirklich.
Was für ein Aufwand.
Das war ein unglaublicher Aufwand, vor allem ein unglaublich zynischer Aufwand, nur um zu verschleiern, dass man die Menschen umgebracht hat.
Ja.
Und eigentlich nur, um das unmöglich zu machen, dass die Angehörigen auch nur irgendwie herausfinden können, was mit ihren Angehörigen wirklich passiert ist.
Wow.
Es gab aber auch wirklich Unmut darüber. Ab August 1941 kam es nämlich irgendwann raus, trotz strenger Geheimhaltung, dass sich dieser Massenmord ereignet hat. Und es gab dann auch wieder schon aus den Kirchen.
Ja, genau, das wollte ich sagen. Das habe ich auch, das wusste ich noch, da gab es einen Bischof, glaube ich, der da.
Bischof Clemens August Graf von Galen, das ist einer der berühmtesten, im August 1941. Und das hat halt zu Unruhe in der Bevölkerung geführt.
Also er hat gepredigt.
Er hat gepredigt und das hat natürlich, viele waren halt noch sehr christlich geprägt und das fällt halt nicht in die Idee der christlichen Nächstenliebe. Vor allem widerspricht das ja eigentlich dem ärztlichen Eid, dass ich meinen zu Pflegenden und zu Behandelnden eigentlich nur das Beste, wer sich ihn quasi heilen will oder wenn es nicht geht, ihn so menschlich und so fürsorglich zu behandeln, dass er halt nicht leidet. Und deswegen gab es einen mündlichen Stoppbefehl am 24. August 1941. Da könnte man jetzt denken, ja, damit hat das ja ein Ende gehabt. Ist nicht der Fall. Danach setzt die Zeit der sogenannten wilden Euthanasie ein. Dass quasi jetzt nicht mehr gezielt gemacht wurde, sondern es ist so ein Understanding der Ärzte und Pflegepersonal in den Anstalten gab, dass es zwar nicht offiziell gebilligt werden konnte, aber trotzdem inoffiziell quasi unter der Hand weitergeführt wurde.
Mhm. Ja.
Das heißt, die Morde wurden nicht mehr zentral organisiert, sondern quasi den einzelnen Anstalten überlassen. Und das wirklich perfide ist, dass dann die nicht mehr, wie es bei den eigentlichen Euthanasieprozessen dann war, dass die Menschen dann gezielt in Gaskammern ermordet wurden mit CO, also mit Kohlenstoffmonoxid, wurden die, wie dann in den KZs, wurden die Behinderten und geistig Behinderten oder viele hatten auch nur psychische Traumata, die wurden in, wie es dann später in den KZs anstatten war, in quasi als getarnten Duschräumen geführt und dort mit Kohlenstoffmonoxid vergast, was besonders perfide ist, da dann ein Arzt von außen zugesehen hat. Die haben quasi 20 Minuten lang haben die überprüft, aber auch wirklich da nichts mehr drinnen lebt. Und dann später, wo es dann in diese Zeit der wilden Euthanasie überging, wurden sie einfach durch Überdosierung von Medikamenten, meistens Morphin oder anderen Beruhigungs- oder Sediv oder Morphine einfach umgebracht. Oder was wirklich am unmenschlichsten ist, die wurden einfach verhungern lassen. Man hat einfach so wenig zu essen gegeben, dass sie in ihren eigenen Betten an Hunger und Durst gestorben sind. Und man kann so sagen, dass die Euthanasie-Morde, wie man es immer, also Euthanasie wieder in Anführungszeichen, weil Euthanasie ist es nach dem Wortlaut des Ganzen ja nicht, bis zu 400.000 Menschen gezielt umgebracht wurden.
Wurde das dann von der Propaganda irgendwie noch gerechtfertigt? Oder hat man dann wirklich versucht, das da überhaupt gar nicht zu reden?
Also das natürlich so ein bisschen im Kontext der Zeit. Da gäbe es hier aus dem Buch, was ich dazu gelesen habe, gibt es so eine schöne quasi Gewöhnung der Gesellschaft daran, Dann, das gab es so natürlich im Mathematikunterricht Matheaufgaben. Da heißt eine, nach vorsichtigen Schätzungen sind in Deutschland 300.000 geisteskranke Epileptiker und so weiter in Anstaltspflege. Was kostet diese jährlich bei einem Satz von 4 Reichsmark? Wie viele Ehestandsdarlehen zu je 1.000 Reichsmark könnten von diesem Geld jährlich ausgegeben werden? Oder der Bau einer Ehrenanstalt fordert 6 Millionen Reichsmark. Wie viele Siedlungshäuser zu je 1.500 Reichsmark hätte man dafür bauen können?
Ah ja, so also schön gegeneinander aufwägen.
Also das war wirklich dieses, guck mal, wie viel Geld wir dafür ausgeben müssen, um quasi das unwerte Leben erhalten zu können. Und halt im Vergleich zu, ja, was könnten wir mit dem Geld eigentlich Besseres machen? Wie viele gute Sachen könnten wir
das
damit machen?
Das erinnert mich sehr an Brexit-Argumentation. Guck mal, die EU kriegt so viel Geld von uns. Was könnten wir damit alles in die Gesundheitsvorsorge stecken?
Ja, genau. Man muss immer sagen, das war immer nur vorgeschoben, weil die Nazis hätten das natürlich. Geld niemals für, oder nicht in demselben Maße, wie sie das für die quasi für die Pflege dieser Menschen, oder Anführungszeichen Pflege dieser Menschen ausgegeben hätten, in soziale Projekte oder in die Ausbildung von Kindern gestellt. Das war eindeutig klar, die wollten eigentlich nur Mittel für ihren expansiven imperialistischen Krieg führen.
Aber auch, also dass das als Mathe, meines Matheaufgabe,
das war eine Mathe in einem Heft. Da gab es auch eine, das habe ich ja im Buch gelesen von Ernst Klee, das ist besonders erstaunlich, weil das ist ein Buch aus den 80er Jahren aus Westdeutschland. Und das war der erste, der sich wirklich historisch mit Quellenlage zu den Euthanasiemorden beschäftigt hat. Davor war das, es gab dann später in Nürnberg die sogenannten Medizinerprozesse, aber dieses Buch war die wirklich erste in Deutschland passierende Aufklärung zu den Euthanasiemorden im Dritten Reich. Und man kann so ein bisschen, da die Nazis ja sehr viel aufgeführt haben, kann man eine gute Statistik der Opferzahlen machen. Die Aktion T4, wie man dann später genannt hat, soll nach Aktenlage 70.273 Menschen laut internen Statistiken getötet haben. Durch die sogenannte Kindereuthanasie wurden 5.000 Säuglinge und Kleinkinder in Kinderfachabteilungen umgebracht. Mhm. Das waren wirklich Kinder, die mit einer vermuteten geistigen Behinderung oder mit einer sichtlichen körperlichen Behinderung, also zum Beispiel den fehlten Fuß, den fehlten Bein, den fehlen irgendwelche Teile vom Körper, wurden auch umgebracht. Dann die darauf anschließende Aktion 14F13 war quasi die Selektion und Ermordung arbeitsunfähiger KZ-Häftlinge in den T4-Gaskammern. Die wurden quasi aus den KZs genommen und in den bereits bestehenden Gaskammern der Aktion T4 gemacht oder überbracht. Und dann die sogenannten dezentralen Krankenmorde, die sogenannte wilde Euthanasie, sind 100.000 bis 150.000 Opfer.
Boah, also praktisch nochmal sehr viel mehr.
Das ist dann quasi die Zeit von Ende 1941 bis halt 1945. Und das ist eine ungefähre geschätzte Anzahl von 200.000 bis 300.000 Opfer durch die in Deutschland und in besetzten Gebieten durchgeführten Euthanasiemorde. Da muss man immer zu sagen, es gab, und man geht davon aus, dass diese Aktion T4 den Testlauf für den darauf anschließenden Holocaust war. Denn viele dieser Mittel, die dann in der Aktion T4, wir haben schon über die Gaskammern eben gesprochen, die halt aussahen wie eigentlich Duschen, wurden dann auch bekannterweise auch in Auschwitz benutzt, dass man quasi erst in der Selektion gesagt hat, ja, ihr könnt noch arbeiten, ihr nicht. Die nicht arbeiten können, wurden in die quasi Duschen geschickt, Anführungszeichen, die halt Gaskammern waren. Und dass quasi diese Aktion T4 der erste wirklich, Anführungszeichen, wissenschaftliche Test war, wie man Menschen am besten und am effizientesten umbringen kann.
Der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Das war mal ein Gedicht, das wir im Studium hatten.
Genau, und viele der zentralen Figuren dieser Aktion T4, die halt quasi selbst eigentlich Anstaltsleiter in Heil- und Pflegeanstalten waren, die sind entweder sehr schnell nach dem Krieg, haben sich selbst umgebracht, wurden in diesen sogenannten Ärzteprozessen in Nürnberg nach dem Krieg verurteilt. Viele davon wurden zu wirklich sehr leichten Strafen verurteilt und manche sind auch überhaupt gar nicht oder nur zu sehr kurzen Aufenthalten in Anstalten verurteilt wurden, da sie selbst erst als sie 80 oder 90 Jahre waren, verurteilt wurden. Das war wirklich sehr, sehr spät nach dem Ende des Dritten Reiches, wurden diese Personen, die selbst Ärzte oder Pfleger in oder Pflegende oder Mediziner und Pflegepersonal in diesen Anstalten waren und ihnen auch gezielt mit dabei waren, wurden erst sehr, sehr viel später quasi gerichtlich verurteilt und manche wurden auch überhaupt gar nicht verurteilt.
Mhm.
Und es gibt heute immer noch Gedenkstellen, wenn man zum Beispiel in Köln gibt es so einen Gedenkort, wo die halt nachgebaut wurden von diesen Bussen, mit denen aus diesen eigentlichen Heilanstalten in diese zentralen Tötungsanstalten verlagert wurden. Denn viele dieser Patienten waren halt nicht zentral in diesen erstmal in diesen zentralen Organisationen und Heilanstalten drin, sondern die wurden mit extra angefertigten Bussen, die quasi verspiegelt oder verdunkelt waren, damit man halt nicht von außen reinsehen kann, dass diese Menschen quasi gerade weggekarrt wurden.
Mhm.
Und da gibt es immer noch quasi Gedenkorte, wo man diese Busse nachempfunden hat, wo halt daran erinnert wurde, dass hier Menschen aus Heil- und Pflegeorten in eigentlich andere Heil- und Pflegeorte geführt wurden, um sie dort wirklich entweder verhungern zu lassen oder sie gezielt durch Gas, also durch Kohlenmonoxid umzubringen. Wie schon erwähnt, da gab es eine sehr gute Dokumentation vom MDR, wo auch das Schicksal einer Frau beleuchtet wurde, die aufgrund der Vergewaltigung ihres Schwiegervaters im Ersten Weltkrieg hat sie irgendwann, dadurch, dass sie auf demselben Hof wie er leben musste, irgendwann einen psychischen Zusammenbruch erlitten hat und in so eine Anstalt gebracht wurde und dort irgendwann als quasi negativ befunden wurde und dann in so eine Anstalt überführt wurde, wo man heute für sagen müsste, die hat einfach nur eine traumatische Belastungsstörung gehabt. Die hätte alles gebraucht, außer so ein Nazi, der gesagt hat, nee, die Frau ist nicht mehr für irgendwas tätig, die muss umgebracht werden. Und erst sehr viel später hat man auch herausgefunden, dass in diesen Anstalten diese Öfen und diese Gaskammern drin waren. Also man muss wirklich sagen, diese Aktion T4 und diese quasi Euthanasie war der inoffizielle Vorgänger der dann später stattfindenden Vernichtungslager in Auschwitz, Birkenau und allen anderen. Also es war wirklich das Testfeld, wieder in Anführungszeichen, für die spätere Massenvernichtung von Jüdinnen und Juden und sehr vielen anderen Personengruppen in Europa.
Das geht alles auf den 1. September.
Das geht alles auf den 1. September 1939 zurück. Natürlich muss man vorher sagen, das hat alles eine sehr lange Vorgeschichte. Auch in der Weimarer Republik wurden quasi über lebensunwertes Lebens gesprochen, aber die wirkliche logische Konsequenz aus diesem Gedankengut haben dann wirklich die Nazis in ihrer vollen Grausamkeit und Brutalität vollzogen. Und man muss immer sagen, es wird immer sehr oft an alle möglichen Personengruppen gedacht, aber an die behinderten und geistig behinderten Menschen wurde lange Zeit überhaupt gar nicht gedacht und auch heute fallen sie ein bisschen runter. Es gibt zwar einen Gedenkort in Berlin, aber es wird halt im öffentlichen Gedenken eher weniger an diese Personen gedacht. Deswegen war mein Anliegen jetzt auch über diese Personen und von diesen Menschen, die wirklich absolut hilfsbedürftig gewesen sind und dann einfach nur kaltblütig und zynisch umgebracht wurden, um quasi dem Volkskörper zu wieder Anführungszeichen zu helfen.
Mhm.
Ja, es ist ein bisschen schwierig, jetzt irgendwie was daran Anfindendes zu bringen, aber ich dachte mir, wenn wir jetzt ein bisschen Person ehren, können wir dann weitermachen mit einer Person, die letzte heute vor einer Woche gestorben ist. Und da können wir uns aussuchen. Ich glaube, wir nehmen erstmal mit Dolly Parton 9 to 5 für alle, die gerade arbeiten. Ist das so ein bisschen, im Englischen würde man sagen, Palette Cleanser, so ein bisschen, um was wieder Positives zu bekommen.
Stumble to the kitchen, pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the streets, the traffic starts jumping with folks like me on the job from 9 to 5. Working 9 to 5. What a way to make a living. Barely getting by. It's all taking and no giving. They just use your mind.
station, want to move ahead, but the boss won't seem to let me. I swear sometimes that man is out to get me. They let you dream just to watch him shatter. You're just a step on the boss man's ladder, but you've got dreams he'll never take away. Same boat with a lot of your friends, waiting for the day your ship will come in, and the tide's gonna turn and it's all gonna roll your way. Working 9 to 5, what a way to make a living. Barely getting by, it's all taking and no giving. They just use your mind and you never get the credit. It's enough to drive you crazy if you let it. 9 to 5, yeah, they got you where they want you. There's a better life and you think about it, don't you? It's a rich man's game, no matter what they call it. And you spend your life putting money in your wallet. 9 to 5, oh, what a way to make a living. Barely getting by, it's all taking and no giving. They just use your mind and they never give you credit.
Ausbeutung im Bürojob von Dolly Parton, 9 to 5. Und wir bleiben jetzt in dieser Stunde auch noch ein letztes Mal in der Zeitgeschichte, die wir gerade schon mit dem Kalenderblatt hatten. Und zwar kommen wir zu Widerstand, Hörgeschichten aus Thüringen. 12 Hörgeschichten widmen sich Menschen, die sich in Thüringen dem Nationalsozialismus widersetzten, trotz Überwachung, Repression und Bedrohung. Die projektbegleitende Installation in Weimar findet noch bis zum 18. Oktober statt im Museum für Zwangsarbeit. Das ist, wenn man mit dem Zug nach Weimar fährt, dann ein bisschen die Straße runter zum Atrium. Folge 12 führt uns nach Eisenach.
Eisenach. Wegen ein paar Kaninchen.
Der folgende Fall handelt von 8 französischen Zwangsarbeitern, die während des Krieges nach Eisenach verschleppt werden. Die meisten von ihnen müssen bei den städtischen Gaswerken und bei den Metallwerken Max Müller arbeiten. Mindestens einer wird bei BMW eingesetzt. Das bayerische Unternehmen ist damals der größte Industriebetrieb in Eisenach. Der Großteil der Franzosen ist gemeinsam in einem Zwangsarbeiterlager im Eichroter Weg untergebracht. Im März 1944 erlässt das Amtsgericht Haftbefehle gegen die Männer. Ihnen wird vorgeworfen, in Gartengrundstücke eingebrochen zu sein, um Lebensmittel und Kaninchen zu stehlen. Diese Waren hätten sie anschließend zum Teil auf dem Schwarzmarkt verkauft. 2 der Franzosen sind zu diesem Zeitpunkt nicht mehr auffindbar. Joseph Ibard und Achille Hébrard. Die anderen 6 werden verhaftet. Ihre Spinde im Lager werden von der Polizei durchsucht. Diebesgut wird dabei nicht gefunden. Im Oktober werden 5 der festgenommenen Franzosen wegen Bandendiebstahls angeklagt. Ihre Namen sind René Boilem, René Bouchard, Michel Gomez, Raymond Guano und Marcel Montgondry. Außerdem angeklagt wird der Zwangsarbeiter Alexandre Irachabal. Er soll das Diebesgut auf dem Schwarzmarkt verkauft haben. Die Anklageschrift stützt sich fast vollständig auf die Aussagen der Beschuldigten.
Im Juli 1943 sind Bouchard und Boilem durch ein offenes Fenster in die Kantine des DAF-Gemeinschaftslagers eingestiegen und haben dort aus einem Regal 4 bis 5 Stück Butter, 2 Pfund Zucker und 4 Pfund Brot entwendet.
Im September 1943 haben Bouchard und Ibard wieder einen Einbruch in den Lagerraum des DAF-Lagers ausgeführt und entwendeten dort 2 Eimer Marmelade und 1 Karton Nudeln.
Im Oktober sind Bouchard und Ibard wieder gegen Mitternacht in den Vorratsraum des DAF-Lagers eingestiegen. In dieser Nacht entwenden sie 3 Eimer Marmelade, 1 Karton Nudeln und verschiedene Päckchen Puddingpulver.
In der Nacht vom 7. zum 8. Dezember 1943 gingen Bouchard, Guagnon und Montgondry gegen 21.30 Uhr aus dem Lager und suchten den Schrebergarten des Invaliden Hermann am Wiedengrund heim. Alle drei stiegen über die Umzäunung. Montgondry entfernte das Schloss an dem Kaninchenstall und entwendete daraus zwei große, je 8 Pfund schwere Kaninchen.
In der Nacht vom 23. zum 24.12.43 sind Bouchard und Guagnon gegen 21 Uhr aus dem Lager weggegangen. Aus dem Stall haben sie zwei große, schlachtreife Chinchilla-Kaninchen entwendet. In der Stube wurden die Kaninchen zurechtgemacht und anschließend verzehrt.
Der Staatsanwalt stützt seine Anklage auf die sogenannte Verordnung gegen Volksschädlinge, die bereits kurz nach Kriegsbeginn erlassen wurde. Sie erlaubt, selbst geringfügige Taten, wie den Diebstahl von Lebensmitteln, mit äußerster Härte zu bestrafen. Unter die Verordnung fallen Taten, die sich die außergewöhnlichen Verhältnisse während des Krieges zunutze machen.
Bei der Begehung der Kleintier- und Lebensmitteldiebstähle haben die Angeschuldigten Bouchard, Guagnon, Montgondry, Gomez und Boilem die zur Abwehr von Fliegergefahr getroffenen Verdunklungsmaßnahmen ausgenutzt. Außerdem ist ihnen auch zugute gekommen, dass sehr viele Gehöfte und Grundstücke heute infolge der starken Einziehung zur Wehrmacht ohne männlichen Schutz sind und infolgedessen sich leichter und dreister in die Grundstücke hineinwagen konnten. Die Angeschuldigten sind Volksschädlinge.
Bis zum Gerichtsprozess sind die 6 Männer in Untersuchungshaft. Am 15. Oktober verstirbt der Beschuldigte Marcel Montgondry aus unbekannten Gründen. Es ist davon auszugehen, dass er gesundheitliche Probleme hatte und dringend in ein Krankenhaus gemusst hätte. Eine Verlegung wurde von der Gefängnisleitung beantragt, aber von der Staatsanwaltschaft nicht bearbeitet. Die anderen 5 Franzosen werden im November vor Gericht geführt. 3 von ihnen werden als Mittäter zu Haftstrafen von jeweils 1 Jahr und 6 Monaten verurteilt. Ira Chabal bekommt für Hehlerei eine Strafe von 2 Jahren. Der 5., Marcel Bouchard, gilt vor Gericht als Haupttäter.
Bouchard, der zahlenmäßig die meisten Einbrüche ausgeführt hat, musste die schwerste Strafe treffen. Er hat auch, wenn er nicht gar einen Teil der Mitangeklagten zu den Straftaten verführte, zumindest durch sein schlechtes Beispiel die anderen zu den Straftaten angereizt.
Marcel Bouchard wird als Volksschädling zu 6 Jahren Haft verurteilt. Wenige Wochen später, im Januar 1945, erhebt das Reichsministerium der Justiz Einspruch gegen das Urteil.
Der verurteilte Bouchard hat, wie das Urteil des Sondergerichts feststellt, in mindestens 8 Fällen mittels Einbruchs Kleintiere und Lebensmittel gestohlen. Da er neben freier Kost und Wohnung monatlich 120 bis 130 Reichsmark Lohn hatte, jedoch nur sehr schlechte Arbeitsleistungen zeigte und die Mittäter durch sein schlechtes Beispiel zu den strafbaren Handlungen weitgehend verleitet hat, muss er als besonders asozialer Rechtsbrecher gewertet werden. Ich halte daher die erkannte Strafe von 6 Jahren Zuchthaus nicht für ausreichend und bitte, die Vorgänge dem Oberreichsanwalt bei dem Reichsgericht zur Prüfung vorzulegen, ob die Nichtigkeitsbeschwerde mit dem Ziel der Verhängung der Todesstrafe geboten ist.
Das Reichsgericht bestätigt den Antrag des Reichsministeriums und fordert das Sondergericht dazu auf, Marcel Bouchard mit dem Tod zu bestrafen. Die Todesstrafe wird jedoch nicht mehr vollstreckt. Die Verurteilten kommen ins Zuchthaus Untermaßfeld. Einer von ihnen, René Boilem, verstirbt dort. Die anderen 4 kehren nach dem Ende des Krieges nach Hause zurück.
Das war Folge 12 der Widerstandshörgeschichten aus Thüringen. Diesmal war es in Eisenach. Und wer sich die dazu projektbegleitende Installation ansehen will, der kann das noch bis zum 18. Oktober in Weimar tun, im Boris-Romaneschko-Saal des Museums für Zwangsarbeit. Und wir machen jetzt Mir jedenfalls geht es so, ich könnte noch ein bisschen Hilfe gebrauchen und da passt ja nichts besser als die Beatles mit Help.
Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Help, when I was younger, so much younger than today. I never needed anybody's help in any way. Now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find a change of mind, I'll open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate you being round. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me?
Ihr hört das unterdessen bei Radio Frei und wir gehen in die zweite Stunde rein.